Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für besondere Eltern. Heute zum Thema Training auf der Neonatologie. Wie lernen die Neonatologen das, was sie alles tun müssen? Und wie trainieren wir auch das? Dazu heute bei mir zu Gast der Christoph Weiser. Hallo Christoph.
Hallo Martin, danke, dass ich hier sein darf.
Es freut mich auch, dass du da bist. Christoph Weiser ist Oberarzt auf der Neonatologie und Christoph, kannst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Hörer?
Ja, ich bin Oberarzt hier auf der Neonatologie, bin quasi so ein kleines Urgestein. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier am Landeskrankenhaus und habe davor schon in anderen Häusern in der Schweiz und in Deutschland gearbeitet und bin sehr froh, dass ich hier sein darf, weil hier die Entwicklung in der Neonatologie mitzuerleben ist eine ganz tolle Sache. Ich bin hier unter anderem auch für die Ausbildung zuständig auf der Station, bin im CRCS, das ist das Clinical Research Center in Salzburg. Da bin ich zuständig für die Neonatologie, für die Simulationstrainings, aber auch darüber hinaus im Simulationsteam der gesamten Klinik zuständig und das macht mir große Freude.
Du bist nicht nur für die Neo hier in Salzburg zuständig, sondern du trainierst auch andere Häuser extern.
Seit vielen Jahren sind wir ein Klinikverbund mit externen Häusern, die zur SAIC dazugehören, die Landesklinik Hallein und die Landesklinik Tamsweg. Und dort sind wir natürlich auch bemüht, das Team dort, die ja keinen Kinderarzt vor Ort haben, so zu schulen, dass das Team aus Hebammen, Pflege, Gynäkologen, Anästhesisten, Anästhiepflege, Allgemeinärzten, Turnusärzten, dass die so gut aufgestellt sind, dass die im Notfall eine Zeit gut überbrücken können, bis wir dann vor Ort sind. Und da haben wir verschiedene, da können wir nachher wahrscheinlich noch drüber reden, verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das optimal zu gestalten.
Was genau trainieren wir oder warum müssen wir eigentlich trainieren, damit wir das können auf der Neo, was wir können müssen? Kann man nicht einfach sagen, wir sind eh so in Übung?
Das ist sicherlich, wäre möglich, aber wäre für den Patienten keine sichere Angelegenheit. Vor allen Dingen auch für die Angehörigen, für die Eltern, die ihre Kinder hier in Obhut geben. Sicherlich ein Thema, man kann das vergleichen vielleicht auch mit der Feuerwehr. Wenn man irgendwo eine Feuerwehr hat und die wartet einmal im Jahr einen Brand zu bekämpfen und kommt dann zum Brand, ist wahrscheinlich total desorganisiert, wenn die das nicht üben, so einen Notfall. Und Notfälle sind zum Glück in der Neonatologie selten, aber sie sind häufig genug, dass wir regelmäßig in Übung bleiben sollten. Und wir haben natürlich große Teams, wir haben wechselnde Teams und das macht natürlich auch die Herausforderung, dass wir immer wieder mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten und die auch auf den aktuellen Stand der Wissenschaft, auf den aktuellen Stand der Abläufe trainiert werden müssen. Es bleibt dann nicht alles gleich, es wandelt sich das medizinische Wissen und von daher müssen wir die Sachen auch immer wieder trainieren.
Was kann man sich denn so vorstellen unter einem Notfall auf einer Neonatologie? Da gibt es ja verschiedene Arten, die direkt nach der Geburt und auch die auf der Station bei uns.
Ja, es ist natürlich ein breites Spektrum, was in der Neonatologie auf uns zukommt. Da kommt das Termingeborene, was völlig unvorbereitet in einen Notfall kommt. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Teams vor Ort, die jetzt keinen Kinderarzt da haben, dass die gut aufgestellt sind. Wir haben einen Notfall beim Frühgeborenen. Frühgeborenes hat als Notfall quasi schon die Frühgeburtlichkeit. Das heißt, es hat ganz andere Bedürfnisse am Start des Lebens, die dann auch berücksichtigt werden müssen und befriedigt werden müssen. Da haben wir in den letzten 10, 15 Jahren extrem dazugelernt. Wir haben ein viel besseres Verständnis für die Physiologie der Abläufe. Und das braucht natürlich auch entsprechendes Training. Also da ist quasi die Frühgeburtlichkeit schon ein quasi Notfall. Und dann haben wir natürlich auch Komplikationen auf der Station, die jederzeit auftreten können, dass Kinder, die sich akut verschlechtern im Rahmen von einer Infektion, im Rahmen von einer respiratorischen, also Atemproblematik, wenn sie vielleicht am Respirator sind oder wenn sie wie so häufig nur am CPAP zum Glück sind, kann es auch Probleme geben, die akut gemanagt werden müssen. Also die Neugeborenen und Frühgeborenen sind ein kleines Volk, das uns viel Komplikationen auf Lager hat.
Dann bleiben wir mal nur rein bei uns im eigenen Haus. Du hast erzählt, dass eben auf der Station selten Notfälle eintreten, die dann aber gravierend sein können. Und ja, du hast natürlich recht, es hat sich dramatisch verändert. Also da, wo wir eine Zeit gehabt haben, wo die Oberärzte, die mich noch ausgebildet haben, die haben erzählt, die haben einmal die Woche mindestens intubiert, also sprich ein Kind zu beatmen begonnen, einen Tubus in die Luftröhre geschoben, wo man eben das Kind dann beatmen hat und mehrmals am Tag invasive Eingriffe durchgeführt. Wir haben schon, weiß ich nicht, viel, viel, viel seltener solche invasiven Eingriffe durchgeführt. Und die Leute, die es jetzt lernen, die machen das ein-, zweimal im Jahr im Notfall, ja? Was früher ein-, zweimal in der Woche als Notfall war. Das heißt, da sieht man schon sehr deutlich, wie viel seltener diese Maßnahmen werden. Und das Problem ist natürlich, im Bedarfsfall muss man es dann können. Ja? Und können heißt nämlich wirklich können und nicht üben anfangen. Wo und wie übt man auf einer Neonatologie heutzutage?
Ja, das ist die große Errungenschaft der modernen Medizin, dass wir simulieren können an verschiedenen Objekten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, an Puppen zu üben, an künstlichen Atemwegen zu üben, an Modellen zu üben, die uns die Möglichkeit geben, dort ohne Patienten zu gefährden oder an Patienten zu üben, wie du sagst, diese komplexeren Dinge zu trainieren. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten wie Puppen, wie Mannequins, wie Atemwege, die künstlich hergestellt wurden über 3D-Drucker zum Beispiel. Wir haben die Möglichkeit, selbst Objekte zu kreieren mit Gelatine zum Beispiel, wenn es um Gefäßzugänge geht. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich glaube, wir sind da sehr kreativ, um immer wieder neue Modelle zu entwickeln, die uns das Leben erleichtern, nicht am Patienten üben zu müssen, sondern wann immer wir Lust haben, wann immer wir Zeit haben und wann immer es sich ausgeht, an künstlichen Objekten zu trainieren.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach, wir machen es, wenn wir es gerade können, ein bisschen eigentlich häufiger als nur, wann es geht. Also, oder fragen wir andersrum, wie häufig machen wir es denn? Wie oft schaffen wir zu trainieren und wie häufig soll man trainieren?
Ja, wir schaffen es etwa einmal im Monat, Teile des Teams zu trainieren. Es ist so konzipiert, dass ein Jahreszyklus so abgedeckt sein sollte, dass das ganze pflegerische Team einmal im Jahr durchtrainiert wird. Das heißt, dass jeder mindestens einmal aus der Pflege die Chance hat, an so einem Simulationstraining teilzunehmen. Wir Ärzte, weil wir eine kleinere Gruppe sind, wir haben natürlich häufiger die Chance, daran teilzunehmen. Für uns ist es aber ganz wichtig, dass wir das als Teamtraining sehen. Und zwar, dass wir quasi nicht den einen Arzt haben, der alles kann, sondern es sollen die Teams miteinander trainieren können, um die komplexen Abläufe da zu trainieren. Und wir machen, speziell auch in Salzburg, machen wir einmal im Jahr, machen wir eine größere Veranstaltung, die über eine ganze Woche geht. Die nennt sich ja Assistentenausbildungswoche. Und dort wird speziell auch nochmal auf solche Skilltrainings Einfluss genommen. Und nicht nur im eigenen Haus, wie gesagt, wir haben es vorher schon angesprochen, diese Trainings machen wir auch in Hallein und in Tamsweg und auch an externen Kliniken. Und das Wichtige daran ist, wir wollen in situ trainieren. In situ heißt, dass wir schauen, dass wir die Leute vor Ort trainieren, dass sie in ihrem eigenen Environment, in ihrer eigenen Umgebung sich wohlfühlen können. Es ist wie wenn man in der eigenen Küche kocht, dann weiß man immer genau, wo der Kochtopf ist, wo das Wasser ist, wo, wenn was passiert, der Verbandskasten ist oder wenn es brennt, wo der Feuerlöscher ist. Und deswegen ist es, glaube ich, ausschlaggebend, dass wir nicht in einem, was wir auch hätten, am CRCS haben wir ein Simulationszentrum. Also das sind leere Räume, die quasi auch zur Simulation genutzt werden können. Wir schätzen es, zu den Leuten hinzukommen. Wir haben da eine ganz ausgefeilte Technik, einen Simulationsgerätepark, wo wir mit Videobeobachtung das Ganze dann debriefen können. Also wir haben dort ein tolles Simulationsgeräteausstattung und da fahren wir dann zu den Kliniken hin und schauen, dass wir die Leute dort fit bekommen.
Das heißt, wir bauen den Simulationsraum dort auf deren Station auf, nehmen uns de facto ein Patientenzimmer und verkabeln es mit Videogeräten und die trainieren dann alle in den Räumen, in denen sie auch arbeiten.
Genau so ist es. Und der eine Punkt ist, dass wir dort quasi vor Ort trainieren und wir schauen natürlich auch, dass wir unsere Erfahrung, die wir hier in einem eigenen Setting erworben haben, dass wir die dort unterbringen. Sprich, dass wir dort die Ausrüstung, dass wir dort das Material so verfügbar haben, wie wir es hier am eigenen Haus auch haben. Das ist für uns ein großer Vorteil, wie zum Beispiel die Notfallwägen, dass wir die immer gleich ausgerüstet haben. Da wissen wir genau, in welcher Schublade welche Teil drinsteckt. Und so trainieren wir dann auch die externen Häuser, dass wenn wir an ein externes Haus kommen, dass wir genau wissen, in der dritten Schublade sind die Beatmungssachen drin und das Team dort auch immer genau weiß, dass genau dort in dieser Schublade eben dieses Material zu finden ist.
Das heißt, dass die Häuser, die mit uns eben kooperieren und wo wir eben hinfahren bei Notfällen und die Kinder abholen, dass die quasi mehr oder minder standardisierte Wegen und auf Sachen haben, die gleich sind wie bei uns, dass wir alles gleich vorfinden dort.
Ja, genau so ist es. Und das ist auch eines der Dinge, die wir jetzt nicht über auf uns fixieren wollen, sondern die wir an andere Häuser auch ranbringen, dass wir sagen, schaut's, wo immer wir dann sind und die Mannschaften trainieren. Wir haben ja ein größeres Einzugsgebiet im Bundesland Salzburg und bundeslandübergreifend und wir versuchen ihnen zu vermitteln, nicht nur versuchen, sondern es gelingt uns auch immer besser, dieses Verständnis für standardisierte Abläufe und standardisiertes Material zu erwerben, dass die Leute sich einfach materiell und personell so aufstellen, dass sie in Notfallsituationen gut gerüstet sind.
Die Trainings sind ja in mehreren Schichten, Ebenen aufgebaut. Das ist ja nicht nur das Teamtraining, es gibt ja Skilltraining und Algorithmustraining, dass man eben unterschiedliche Dinge auf unterschiedliche Art und Weise trainiert. Wie läuft das ab? Wie lernt man Skills und wie kann man sich so ein Teamtraining vorstellen?
Ja, wir haben so ein eigenes Management, was sich über die letzten, ja schon über das letzte Jahrzehnt fast schon entwickelt hat, weil wir uns einfach sagen, wir müssen die Leute sowohl in technischen Fertigkeiten ausbilden und das sind die Skill-Trainings ein wichtiger Teil. Das wird immer gemeinsam gemacht. Das heißt, wir machen ein Skill-Training im Vorlauf, dass die Leute nochmal auf die aktuellen technischen Fertigkeiten sich nochmal einstimmen können. Dann machen wir einen theoretischen Teil, der den Algorithmus, den Neugeborenen und Frühgeborenen Reanimationsalgorithmus nochmal ins Bewusstsein nochmal bringt. Und dann machen wir ein Simulationstraining. Das heißt, dass wir dann konkrete Fälle dann durchspielen in kleineren Teams. Die Teams sind zwar grundsätzlich schon größer, aber sie werden in kleinere Teams geteilt. Und wir machen dann mehrere Szenarien, die wir dann gemeinsam anschauen und gemeinsam dann auch besprechen.
Diese echten Skill-Trainings, die nur Skills trainieren, die sind dann typischerweise auch in unserer Assistentenklausurwoche. Also
genau.
Dort sind dann eben, wo man auch spezifisch wirklich testet oder ausprobieren kann, wie man eben Sachen und Dinge handhabt und damit man dann eben draufkommt, wo Probleme sind und das übt. Und dann im Teamtraining wird dann quasi auch der gesamte Ablauf dann geprobt.
Genau.
Wenn man jetzt über diese ganzen Simulationstrainings hinausgeht, da gibt es ja noch deutlich mehr Dinge, die zu dieser Patientensicherheit dazu zählen.
Ja, Martin, da hast ganz recht. Die Simulation ist Teil eines großen Sicherheitskonzepts. Patientensicherheitskonzept ist für Eltern, glaube ich, eine ganz wichtige Angelegenheit, weil sie ja hier im Spital auf eine sichere Umgebung für ihre Kinder treffen wollen. Und auch wir wollen sicher auftreten. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, dass wir kritische Situationen trainieren, dass wir technisch gut ausgebildet sind, sondern dass wir auch ein Bewusstsein für sicheres Handeln und eine sichere Umgebung aufbauen. Und da kann man natürlich auch sehr dankbar sein, dass wir hier am Landeskrankenhaus ein Patientensicherheitskonzept haben, das schon seit vielen Jahren aufgebaut wird. Das heißt, Wir müssen von der Annahme ausgehen, der Mensch ist fehlbar. Das heißt, auch wir im Gesundheitssystem, wir können uns nicht darauf verlassen, dass uns zu jeder Zeit und an jedem Ort alles immer super gelingt, sondern wir haben auch potenzielle Fehler und potenzielle Fehlbarkeit. Und die zu erkennen, aufzuspüren, Gefahrenbereiche zu erkennen, zu definieren und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das ist das, die große Errungenschaft der Patientensicherheitsmaßnahmen. Und da zählt natürlich dazu dieses Fehlermeldesystem, Critical Incident Reporting System nennt sich das, wenn man es ganz englisch wieder ausdrücken möchte, wo es darum geht, dass man beinahe Fehler oder tatsächliche Fehler, dass man die nicht unter den Tisch kehrt, sondern dass man die aufdeckt, öffentlich macht und bespricht, weil nur so kommt man zu Lösungsmöglichkeiten. Was wir heute passieren könnte, könnte meinem Mitarbeiter morgen passieren.
Und wie läuft das dann genau ab, wenn ich quasi jetzt merke, hoppala, da gab es jetzt eine Situation, wo theoretisch was hätte passieren können? Kommt man da direkt zu dir oder welche Routinen gibt es da?
Ja, der erste kritische Punkt ist, und den haben wir, glaube ich, schon sehr gut erlernt und verstanden, dass es Selbstreflexion braucht. Das heißt, es braucht einen gewissen nicht Mut, sondern ein gewisses Verständnis, eigene Fehlbarkeit oder Fehlbarkeit, die man irgendwo entdeckt hat, dann auch zu melden, ohne jemanden anderen anzugreifen oder ohne, dass man selber quasi zum Opfer wird. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass es neutral bleibt, dass ich sagen kann, du, ich habe gesehen, dir ist was passiert oder ich habe bemerkt, mir ist was passiert und das möchte ich nicht, dass es jemandem anderen auch passiert. Lass uns drüber reden. Wir haben dort entweder direkt, was eher der seltenere Weg ist, sondern es wird meistens über ein Fehlermelde- oder über ein Meldesystem. Wir haben dort auf unserem Desktop drauf haben wir eine Plattform, wo wir diese Meldungen abgeben können. Die landen dann zentral an unserer Stelle, in unserem Risk Management und das wird dann quasi von uns lokalen Zuständigen, die Risk Manager Ausbildung haben, dann bearbeitet. Da haben wir eine eigene Arbeitsgruppe im Kinderspital, wo die gesamten Fälle von der Kinderchirurgie über die Allgemeinpädiatrie, über die Neonatologie gemeinsam bearbeitet werden.
Und dann am Ende heißt dann, ja, mach's beim nächsten Mal besser oder gibt's da dann Konsequenzen oder wird dann jemand bestraft oder wie läuft das dann ab?
Das ist der große Vorteil dran, dass es natürlich kein Blame and Shame ist, dass nicht bestraft wird oder nicht mit dem Finger auf andere gezeigt wird, sondern eher mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Super, dass du das aufgedeckt hast. Super, dass du so ehrlich und so konsequent warst, das aufzuzeigen, damit wir die Chance haben, an Verbesserungsmöglichkeiten zu arbeiten. Weil nur so werden wir besser. Es gibt eine Empfehlung von unserem Gremium, von unserem Risk-Gremium aus. Das läuft dann über die Zentrale und wird dann publik gemacht und führt dann eben dazu, dass gewisse Dinge verändert werden, die dann kundgemacht werden. Dass man sagt, gut, wir haben jetzt diese Situation gehabt und aus dieser Situation raus wird jetzt diese Maßnahme ergriffen. Werden die Medikamente besser sortiert? Werden Medikamentenverordnungen besser gemacht? Gibt es das Vier-Augen-Prinzip? Also da ist ganz, ganz viel in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden.
So ein Klassiker sind Medikamente, die man leicht verwechselt, weil sie quasi denselben Namen haben, aber völlig andere Wirkstoffe drinnen sind, dass man die mit Farben kennzeichnen, dass man die anders einordnet, dass man die weit getrennt voneinander hält, dass man im Notfall nicht durch schnell aufs Falsche hingreift. Das sind die einfachen Dinge, aber auch ganz komplexe Sachen, wo dann Investitionen notwendig sind und sagen, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, das braucht man einfach. Dann wird auch durchaus investiert da rein. Also das scheint durchaus eines der Dinge zu sein, die wirklich, wirklich was bewirken können.
Ja, genau so ist es ja, weil letztendlich jeder noch so kleine Fehler in seiner Brisanz auch zu was Größerem werden kann und letztendlich zu einem Patientenschaden, der dann sowohl für den Einzelnen als auch für die Institution des Spitals kostenintensiv und natürlich auch aufs Renommee schlagen kann.
Das heißt, da ist die SALG wirklich extrem hellhörig und auch sehr zugänglich dafür. Das ist echt cool immer.
Ja, da sind wir sehr dankbar dafür, dass man einfach diese diese Schutzmechanismen, dass man die aufbauen kann, dass wir eine Organisation haben, die sowohl auf Equipment-Ebene als auch auf personeller Ebene als auch natürlich auf Ausbildungsebene. Wir haben in den letzten Jahren unglaubliche Vielfalt an Zusatzausbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade im Bereich der Patientensicherheit und Patientenschutz, in unserem Programm drin, und das wird von der SAIC gefördert.
Ja, auch alleine dadurch, dass eben das Simulationsprogramm, also das Trainingsprogramm, was wir auf der NEO haben, finanziert wird, zeigt ja, dass es gesehen wird, dass es notwendig ist. Dieses Trainingsprogramm basiert aber durchaus auch auf Eigenleistungen, die Basissachen für die Simulationen oder für die Trainings haben wir uns selber organisiert. Dazu gehören in erster Linie die guten Simulatoren. Was haben wir denn alles so bisher?
Wir haben sehr gute Simulatoren, die in Österreich entwickelt und in Österreich auch produziert wurden. Wir haben zunächst mal angefangen mit dem kleinen Paul. Das ist ein frühgeborenen Simulator, den wir jetzt mittlerweile schon gute 10 Jahre.
Ja, ganz knapp. 2017 hat uns die Firma Milupa den Paul gesponsert.
Ich kann es gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, der uns unglaublich tolle Dienste leistet. Das ist ein toller Manikat, der die Realität eines Frühgeborenen etwa der 28. Woche unglaublich toll widerspiegelt, der unglaublich viele technische Features drin hat, um unsere Sinne quasi zu schärfen, um ein bisschen anzuzeigen, was habe ich für ein Problem, schaut es mich genauer an, das kann blau werden, wenn die Sauerstoffsättigung runterfällt, es kann die Herzfrequenz anzeigen, es kann Geräusche machen, es kann stöhnen, es kann jammern, es kann unglaublich viel Steuerungsmöglichkeit anbieten, die wir dann über den Monitor, über Vitalparameter anzeigen. Und das war unser erster High End-Simulator, den wir haben, der auch einen ganz tollen Atemweg hat. Das heißt, die Kinder konnte man mit unterschiedlichen Methoden Atem unterstützen oder auch intubieren, beatmen und konnte das Ganze dann darstellen. Also wir haben dort, waren wir auch eine der ersten, die diesen Simulator zur Verfügung gehabt haben. Und jetzt ganz, ganz neu haben wir die Emma oder die Emily, je nach Hautfarbe, haben wir einen Simulator, der etwa einem Late Preterm entspricht und der noch viel, viel mehr Möglichkeiten hat an Interventionen, der auch sich bewegen kann, der Krampfanfälle simulieren kann, der einen schlappen Muskeltonus oder eine Bewegungsmöglichkeit anbietet, dass er einen guten Muskeltonus hat, der unglaublich viele Möglichkeiten hat, an Gefäßzugängen zu simulieren, der Pleuradrenagen legen möglich macht. Also man kann die Fülle an Möglichkeiten, die der Simulator hat, kann man gar nicht ausreichend schätzen.
Ja, da kann man jede Katastrophe simulieren, die man sich auf einer NEO vorstellen kann. Und ja, wir sind total stolz. Bei der Emma waren wir wirklich die Ersten, die den haben, die wirklich trainieren haben können. Und wenn sich den wer anschauen will, Sim Character und Firma Lierdal, zu dem Konzern gehört das jetzt, also ich verlinke das gerne dann in den Shownotes, dass man sich einmal dort ein bisschen herumtreiben kann, was diese Simulatoren wirklich können. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend, wie sehr diese Simulatoren ein Training ermöglichen, das einem als Trainierender den Eindruck gibt, wirklich in einer echten Situation zu sein. Unglaubliches Beispiel dazu ist etwas, was man nie darf, Flüssigkeiten in einen Simulator reinspritzen. Und jeder weiß, der in eine Simulation geht, spritzt nie was in die Puppe rein, weil da ist die Elektronik innen drinnen. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass jemand in der Hitze des Gefechts dann doch eine gefühlte, richtig aufgezogene Medikamentenspritze, genauso wie man es gehört, wie man es wirklich tun würde, halt in den Simulator reindrückt. Und das kommt dem Paulchen oder ist dem Paulchen nicht gut bekommen, aber wir haben ihn reparieren lassen, es hat wieder funktioniert. Aber es zeigt wirklich, wie unglaublich emotional man dann in diesen Trainings gebunden ist, und das ist ja das Geheimnis dabei.
Ja, ich denke, das ist unser Und zwar gar nicht mehr so sehr Geheimnis. Mittlerweile haben wir einfach so viel Erfahrung in Ausarbeitung und Steuerung von Szenarien, dass es sehr realitätsnah oder fast schon der Realität ganz, ganz nahe kommt. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir wollen natürlich die Situation so realitätsnah gestalten, dass es für die Teilnehmer auch wie ein richtiger Notfall dann imponiert. Und das setzt dann quasi auch das gesamte Know-how und die gesamte Teamleistung setzt es um, wenn wir dort nicht einfach einen starren Manniker haben und sagen, so schaut's aus und so schaut's aus, das müsst ihr tun, das könnt ihr tun, sondern wenn die Puppe quasi so reagiert, wie ein menschlicher Organismus das machen würde. Und das ist schon ein ganz ein tolles Erlebnis, wie man die Teams dann über die Jahre dann so begleitet. In den ersten Jahren war es noch ganz schlimm, weil man sich dann quasi schon rechtfertigen musste, dass man jetzt Teamtrainings macht, weil einfach das Verständnis für die Simulation noch nicht so da war, weil die Puppen in ihren Möglichkeiten einfach nicht so das hergegeben haben und wir natürlich auch noch nicht so erfahren waren, muss man natürlich auch sagen. Ich glaube mittlerweile, nicht ich glaube so, sondern es ist so, dass die Teams sich freuen, jedes Mal, wenn wir trainieren, ja, wann geht es denn weiter, wann ist das nächste Training? Die Tamsweger fragen schon, wann kommt ihr wieder, die Halleiner fragen. Wir sind schon sehr stolz auch darauf, dass uns das gelungen ist und wir arbeiten natürlich ständig dran. Die Teams, die trainieren, wir sind mittlerweile 6 aus dem ärztlichen Team und 5 aus dem pflegerischen Team. Wir schauen, dass wir die Teams auch noch größer machen, dass wir noch mehr anbieten können, dass wir uns gegenseitig auch gut ersetzen können, dass wir auch noch mehr nach außen noch gehen können und wir machen auch nach jedem Training, besprechen wir das nach, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wo können wir uns noch verbessern, was wollen wir nächstes Mal noch anders da machen. Wir haben kein Standardprogramm, wir haben bestimmte Module, die wir anbieten und die sind variabel und die wollen wir auch stetig anpassen und verändern und verbessern, zumal auch die Medizin dann nicht an uns vorbeigeht. Wir haben neue Interventionsmöglichkeiten, jetzt haben wir mit der Surfektenapplikation das Salsa.
Das ist die Surfektengabe über eine Larynxmaske, das ist jetzt ganz rezent in den neuen Guidelines drinnen. Empfohlen für die Surfektentgabe bei etwas größeren Frühgeborenen, die eben für uns de facto neu ist.
Das sind auch wieder Situationen, die wir trainieren wollen. Wir wollen das nicht am Patienten trainieren, sondern wir wollen das zunächst mal am Manika trainieren, dass die Teams die Abläufe gut beherrschen und so kommt immer wieder was Neues dazu.
Und wir machen das natürlich nicht nur in den Salkhäusern, sondern in den ganzen Häusern, die eben unser Einzugsgebiet darstellen, wo wir hinfahren. Das bieten wir überall hin an. Wobei wir noch ein weiteres Service anbieten, was im Augenblick auch erst nur wirklich auf die Salkhäuser beschränkt ist, aber was wir gerne ausdehnen würden, ist, dass wenn wirklich ein Notfall ist, dass wir dann die Teams vor Ort auch noch begleiten. Wie schaut denn so ein Tele-Neonatologie-Setting aus?
Mehr oder weniger kennen wir es alle aus der Covid-Zeit, wo es dann die Fortbildungen dann alle online waren oder der Unterricht online war. Wir haben das schon davor aufgenommen mit einem Telekommunikationssystem, wo wir Video gesteuert quasi am Patientenplatz eine Kamera installiert haben und ein Audiosystem, sodass wir quasi mit den beiden Kliniken, wir haben es momentan in Tamsweg und in Hallein, wie du angesprochen hast, das sind ja die Kliniken, die zu uns gehören, sodass wenn dort ein Notfall ist, wählen wir uns auf eine gemeinsame Plattform ein und dann sieht jeder den anderen und wir vor allen Dingen sehen den Patienten. Die Möglichkeit, das Kind zu sehen und das Team dann vor Ort quasi zu unterstützen, bis wir dann uns auf den Weg machen und dann dort vor Ort einen Kollegen hingeschickt haben, der dann die weitere Versorgung übernimmt, ist ein unglaublich hilfreiches Team und das hat sich mittlerweile auch schon rumgesprochen, sodass andere Häuser, die nicht zur SAIC dazugehören, angefragt haben, können wir das auch bekommen?
Ist sogar so, dass es jetzt zum ersten Mal heuer in den offiziellen Empfehlungen drinnen ist in der Versorgung bei Neonaten, dass eben große Häuser eine Teleneonatologie zu kleinen Häusern aufbauen sollen. Das ist jetzt zum ersten Mal in den Empfehlungen drinnen. Wir haben es jetzt seit 7 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, und haben echt gute Erfahrungen damit. Viele reden drüber, wir haben es seit 7 Jahren, funktioniert gut. Wir versuchen es auszubauen auf andere Häuser, das scheitert im Augenblick ein bisschen an der Budgetierung und an der Finanzierung, aber an dem werden wir wohl nicht vorbeikommen.
Ganz genau, weil es einfach letztendlich Kompetenz schon schwierig aufzubauen ist und die Kompetenz gerade in einem Notfall 100%ig alles richtig zu machen, macht immer noch ein bisschen mehr Sinn, jemanden im Backup zu haben, der einen dort unterstützt. Die Schultern sind schon viel breiter und ein Team wächst nicht nur summativ, sondern exponentiell an jedem Teammitglied, was noch mit dazu an Input bringen kann. Und von daher ist es ein gutes Bridging, eine gute Überbrückung, bis wir dann vor Ort sind und wir machen das ja mehrstufig. Wie wir es schon vorher angesprochen haben, wir trainieren die Teams vor Ort, dass die gut und regelmäßig ausgebildet werden. In Hallein, wie zum Beispiel, machen wir es zum Beispiel zweimal im Jahr, in Tamsweg auch. Schauen wir, dass wir dort regelmäßig die Teams dann trainieren und dann mit dieser Notfallmaßnahme sofort, wenn ein Kind schlecht dort rauskommt, wird dieses Videokommunikationssystem angeschaltet, 24/7. Wir sind immer vor Ort. Wir sind immer in Anführungszeichen live mit dabei. Wenn es sich herausstellt, dass es rasch zu beheben ist, sind wir rasch wieder abgeschaltet und können uns rausnehmen. Aber wir sehen uns schon auch in der Verpflichtung, dort quasi die Teams zu unterstützen.
Ja, und das ist nicht nur das Unterstützen vor Ort, sondern auch, dass wir sehen, ob und wie dringend wir dorthin müssen. Weil oft einmal und in ganz vielen Fällen kann man dann gemeinsam mit den Leuten vor Ort das Kind beurteilen und sagen, nein, das passt. Und man hat die Sicherheit, nein, wir brauchen dort nicht ausrücken und hinfahren, sondern das Kind ist gut versorgt, dem geht's gut und wir können gemeinsam da eine Beurteilung vornehmen, was über das Video wirklich sehr gut funktioniert. Also wenn man da diese neurologische Beurteilung macht und eben das Verhalten des Kindes sich anschaut, dann wird das getestet von den Leuten vor Ort und gemeinsam dann eben die Reaktionen drauf beurteilt. Und dann sieht man, nein, dem Kind geht's gut. Und dann braucht man nicht ausrücken. Bevor wir das gehabt haben, hat man zu jedem Notfall ausrücken müssen, weil man halt nicht gewusst hat, wie es dem Kind geht. Und jetzt bleiben viele Kinder dort, weil wir wissen, nee, dem geht's gut, passt alles. Und das ist natürlich eine Sicherheit für die Eltern, fürs Kind und für die Leute dort und für uns auch.
Absolut, ja, das kann man nur unterstützen. Es ist unglaublich auch ressourcenschonend.
Im Endeffekt ist es eine Investition am Anfang, aber dann reduziert es die notwendigen Ressourcen. Also es ist eigentlich eine Sparmaßnahme. Das muss man noch groß irgendwo anschreiben können, dass Sparmaßnahmen manchmal halt ein bisschen was kosten. Aber schauen wir mal. Ja, und ganz wichtig ist auch, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind, die Simulation auf der Neonatologie betreiben. Da gibt es ganze Netzwerke, österreichweit, international, in Österreich zu nennen, sicher die Arbeitsgruppe für Patientensicherheit, wo eben die Simulation ein ganz wichtiges Thema ist, von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, wo wir natürlich Mitglied sind, wo wir aktiv mit dabei sind. Und da ist man natürlich dauernd im Austausch, in der Verbesserung und der Optimierung von solchen Trainings gemeinsam mit allen anderen, die auf diesem Gebiet natürlich arbeiten und auch forschen. Weil Erkenntnisse aus der Simulation gehen auch direkt in die Medizin, in die Therapie ein, wie eben Notfälle gehandhabt werden und was da alles notwendig ist, um einen akuten Notfall gut zu meistern. Ja, ich glaube, das sind wir jetzt so weit einmal mit dem Thema Training an der Neonatologie durch. Ich finde das super, dass man eben zeigen kann, wie wir üben, damit die Eltern ein bisschen einen Einblick haben, woran wir üben, dass wir eben kein Risiko oder Not besteht, am Kind zu üben, sondern wir üben im Training und können es dann bei ihren Kindern.
Genau, das ist es. Ich glaube, das ist ein gutes Signal, dass die Eltern das Gefühl haben und die Gewissheit haben, dass sie gut ausgebildete Teams haben, dass sie Teams haben, die gut miteinander harmonieren. Ich glaube, das ist auch mit eines der Hauptaspekte von einem Training, dass wir nicht nur technische Fertigkeiten trainieren, sondern auch ganz viele nicht technische Fertigkeiten. Und da haben wir in den letzten Jahren, was Kommunikation, Arbeitsabläufe, Situationsbewusstsein, Aufgabenmanagement, Krisenmanagement anbelangt, da haben wir unglaublich viel dazugelernt.
Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir trainieren bald wieder.
Das werden wir tun. Es geht nächste Woche weiter.
Sehr gut. Vielen Dank und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.